Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12:30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. In den USA feiern die Republikaner ihren Wahlsieg.
The American people have sent an unmistakable message to him tonight. And that message is, change course.
Das amerikanische Volk habe Präsident Obama eine unmissverständliche Botschaft gesandt. Nämlich, ändern Sie Ihren Kurs. Wir fragen, muss Obama seinen Kurs ändern? Warum ist das amerikanische Volk so ungeduldig mit seinen Präsidenten? Antworten geben unsere Korrespondenten und im Tagesgespräch ein prominenter amerikanischer Publizist und Buchautor um 13 Uhr. Die weiteren Themen. Der Schweizer Grossverteiler Coop expandiert und wächst um 21.000 Mitarbeiter in Deutschland. Und in Bagdad fühlen sich die Menschen schutzlos und verfolgt. Kein Wunder, sagt unsere Korrespondentin, denn der Irak habe faktisch keine Regierung. Es ist die deutlichste Abfuhr für die Demokraten bei einer Wahl ins Repräsentantenhaus seit 1948. Und es sind noch nicht einmal alle Wahlkreise ausgezählt. Peter Vögerli mit den Einzelheiten.
Die Republikaner haben bei den Kongresswahlen einen Erdrutschsieg errungen. Sie gewannen mindestens 60 Sitze im Repräsentantenhaus und bei den Senatswahlen 6 zusätzliche Mandate. Im Repräsentantenhaus besitzen sie nun eine komfortable Mehrheit. Im Senat bleiben sie knapp in der Minderheit. Noch sind nicht alle Wahlkreise ausgezählt, doch das Wahlergebnis macht das Regieren schwierig. Ein demokratischer Präsident muss mit einem republikanischen Repräsentantenhaus zurechtkommen, während im Senat mit seinen komplizierten Regeln, die manchmal mehr als nur einfache Mehrheiten verlangen, knappe Mehrheitsverhältnisse herrschen. Der Effekt der Tea Party in diesen Wahlen war zweischneidig. Während sie die Wähler einerseits elektrisierte und mobilisierte, was sich bei den Wahlen ins Repräsentantenhaus auswirkte, konnten die Tea Party-Kandidaten bei den Senatswahlen nur teilweise reüssieren.
Peter Vögerli. Weitere Berichte, Analysen und eine fundierte Einschätzung eines prominenten US-Publizisten gibt es hier später in der Sendung. Nun zuerst zu den weiteren Meldungen, auch aus den USA, mit Christian Löscher.
Bei den Wahlen in den US-Bundesstaaten haben die Republikaner mindestens 10 Gouverneursposten gewonnen. So stellen sie in Zukunft den Regierungschef in Ohio, Pennsylvania und Michigan. In Kalifornien triumphieren hingegen die Demokraten. Ihr Kandidat Jerry Brown setzte sich als Nachfolger des Republikaners Arnold Schwarzenegger durch. Der 72-jährige Brown war bereits in den 70er Jahren Gouverneur. Auch der Bundesstaat New York geht an die Demokraten. Neben den Kongress- und Gouverneurswahlen fanden auch in zahlreichen US-Bundesstaaten Abstimmungen statt. Einige Resultate: In Kalifornien wird das Klimaschutzgesetz nicht aufgehoben und der Konsum von Marihuana wird nicht straffrei. In Colorado bleibt die Abtreibung erlaubt und in Oklahoma dürfen Richter bei Urteilen kein internationales oder islamisches Recht berücksichtigen. Der Schweizer Grossverteiler Coop übernimmt den Gastro-Grosshändler Transgourmet auf den kommenden 1. Januar zu 100%. Transgourmet ist derzeit ein Gemeinschaftsunternehmen von Coop und dem deutschen Grossverteiler Rewe. Dazu gehören etwa die Prodega und Grova-Läden. Der Konzern ist in verschiedenen Ländern tätig und erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von rund 8 Milliarden Franken. Mit der vollständigen Übernahme gewinnt Coop 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu. Das Spezialchemieunternehmen Clariant hat im dritten Quartal einen Gewinn von 109 Millionen Franken gemacht. Bis Ende September hat Clariant damit 144 Millionen verdient. Im letzten Jahr bilanzierte das Unternehmen nach 9 Monaten einen Verlust von 127 Millionen. Bei Clariant gehen insgesamt rund 3.300 Stellen verloren, davon 500 in der Schweiz. Die Post hat sich dazu entschlossen, ihren neuen Hauptsitz definitiv in Bern zu bauen. Das Projekt in der Vorortsgemeinde Ostermundigen werde nicht weiterverfolgt, heißt es in einer Mitteilung. In der Bundesstadt werden derzeit mehrere mögliche Standorte miteinander verglichen. Der Entscheid soll bis im Frühling nächsten Jahres gefällt werden. Wenn eine Krankheit starken Einfluss auf die Leistung oder das Verhalten eines Angestellten hat, muss sie im Arbeitszeugnis erwähnt werden. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Gewerkschaft SINA berechtigt war, im Arbeitszeugnis zu erwähnen, dass ein Mitarbeiter wegen gesundheitlicher Probleme längere Zeit arbeitsunfähig war. Ohne einen solchen Hinweis könne ein falscher Eindruck über den Umfang der erworbenen Berufserfahrung entstehen. Keine Bemerkung darf ein Arbeitszeugnis aber zu geheilten Krankheiten enthalten, welche die Beurteilung der Leistung nicht beeinträchtigen. In Griechenland bleiben die Sicherheitskräfte nach der Bombenserie in Alarmbereitschaft. Sämtliche Luftfracht wird zurückgehalten. Am Montag und gestern waren in Griechenland zahlreiche Pakete und Briefe mit Brandsätzen verschickt worden, unter anderem an die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und die Schweizer Botschaft in Athen. Die Polizei nahm zwei mutmaßliche Täter fest, die einer linksextremen Untergrundorganisation angehören sollen. Sympathisanten zündeten in der Nacht in Athen mehrere Autos an. Die jüngste Anschlagsserie in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat nach Angaben der Behörden 64 Tote und über 350 Verletzte gefordert. In Bagdad waren gestern Abend kurz hintereinander 15 Autobomben und 5 kleinere Sprengsätze explodiert. Betroffen waren ausschließlich Stadtbezirke, die von Schiiten bewohnt werden. In Serbien hat in der Nacht ein Erdbeben mindestens 2 Tote und rund 50 Verletzte gefordert. Das Beben hatte die Stärke 5,4, das Epizentrum lag in der Nähe der Stadt Kraljevo, rund 150 Kilometer südlich von Belgrad. Dort wurden laut serbischen Medienberichten Häuser sowie Strom- und Wasserleitungen beschädigt. In der britischen Hauptstadt London streiken erneut die Mitarbeiter der U-Bahn. Mit dem 24-stündigen Streik protestieren sie gegen den geplanten Abbau von 800 Stellen. Der Londoner U-Bahn-Verkehr ist stark beeinträchtigt.
Das ist das Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Der Glanz ist weg. Die Niederlage für Obamas Demokraten, ist es nur ein Denkzettel für den Präsidenten oder ist es weit mehr? Wir schalten nach Washington und nach Las Vegas, analysieren das Ergebnis der US-Wahlen und um 13 Uhr versuchen wir Amerika zu sehen durch die Augen des prominenten Publizisten Jacob Heilbronn im Tagesgespräch. Dann fragen wir, wer steckt hinter den Anschlägen in Griechenland? Warum will Coop von einem schweizerischen zu einem europäischen Unternehmen werden? Und wovon träumt Patrick, 13-jährig und Balljunge an den Tennis Swiss Indoors in Basel? Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.560 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 37,64 gehandelt und der Dollar zu 98,02 Rappen. Das Wetter im Norden ist es wechselnd bewölkt mit einigen Aufhellungen. In der Nordwestschweiz fällt stellenweise auch etwas Regen. In den Alpen und im Süden ist es trotz hoher Wolkenfelder ziemlich sonnig. Im Norden werden rund 13, im Süden bis 16 Grad erreicht. Am Donnerstag und Freitag hat es ganz im Norden der Schweiz oft dichtere Wolken, sonst ist es recht freundlich und in den Alpen und im Süden bleibt es sonnig. Es bleibt sehr mild mit Temperaturen von 15 bis 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Oberwinterthur und Winterthur-Ohringen, Stau.
Dass die Wählerinnen und Wähler Barack Obama und seinen Demokraten derart den Rücken kehren würden, stand nicht zum Vornherein fest. Auch wenn es nichts Außergewöhnliches ist, dass ein Präsident 2 Jahre nach seiner Wahl im Parlament die Mehrheit verliert. Letzte Nacht haben die Demokraten aber eine fast schon historische Niederlage erlitten. Aus Washington, Peter Vögerli.
William Galston berichtet aus dem Weißen Haus vom Morgen nach der Wahl.
It felt as though somebody had dropped a bomb into the White House.
Es war, als ob er eine Bombe eingeschlagen habe und jemand habe beim Meeting mit dem Präsidenten alle Namen der abgewählten Demokraten vorgelesen. Es war wie bei einem Begräbnis, erzählt er.
It was like a bell tolling, name by name by name. It was like an extended funeral.
Das war 1994, als die Demokraten unter Präsident Clinton eine katastrophale Niederlage erlitten, als Galston Berater im Weißen Haus war. Die jetzige Niederlage ist mindestens so schlimm, auch wenn sie anders als damals vorhersehbar war. Nur wenige Demokraten können sich freuen, wie Harry Reid, der demokratische Mehrheitsführer im Senat, der politisch knapp überlebt hat. Er sei durch viele Kämpfe gegangen, sagt er, aber
But I have to admit, this has been one of the toughest.
Dies sei einer der härtesten gewesen. Der uncharismatische Mehrheitsführer, Sohn eines Bergmanns und frühere Amateurboxer, verglich die politische Zukunft mit der nächsten Boxrunde.
The bell that just rang isn't the end of the fight, it's the start of the next round.
Die Schlussglocke des Wahlkampfs läute den nächsten Kampf im Kongress ein, rief er. Das dürfte allerdings in der neuen Konstellation schwierig werden. Der neue Mehrheitsführer John Boehner kündigte einen umfassenden Wechsel an. Bislang habe Washington nur für sich selbst geschaut, nicht für die Bürger. Das werde sich jetzt ändern.
Because for far too long, Washington's been doing what's best for Washington, not best for the American people. And tonight, that begins to change.
Gefeiert werde erst, wenn kleine und mittlere Betriebe wieder Arbeitskräfte einstellten, die Regierung auf das Volk höre und die Verfassung achte. Letzteres ist eine typische Tea Party-Redewendung.
When we have a government that has earned the trust of the people that it serves. When we have a government that honors the Constitution and stands up for the values that have made America, America.
Der neue Ansatz besteht allerdings aus den sehr traditionellen Rezepten der Republikaner, auch wenn sie unter Präsident Bush teilweise vernachlässigt wurden. Weniger Staat, weniger Defizit, weniger Steuern, weniger Regulierung. Im Einzelfall dürften die Republikaner versuchen, die Gesundheitsreform, wenn nicht ganz, so doch teilweise zu ändern. Weil die Finanzierung im Einzelnen noch bewilligt werden muss, können sie die Demokraten zu Kompromissen zwingen. Ein umfassendes Klimaschutzgesetz ist ebenfalls vom Tisch. Die Demokraten können bestenfalls kleine Einzellösungen durchsetzen, zum Beispiel die Förderung erneuerbarer Energien und die Streichung von Steuersubventionen für Ölfirmen. Das dürfte nicht einfach werden, wegen neuer Senatoren wie Rand Paul, der in Kentucky als republikanischer Tea Party-Kandidat einen Senatssitz errungen hat.
But tonight there's a Tea Party tidal wave and we're sending a message to them.
Heute Nacht sei eine Tea Party-Welle über das Land gebraust, rief Paul. Das stimmt für das Repräsentantenhaus. Die Tea Party hat die konservativen Wähler elektrisiert und mobilisiert. Im Senat aber waren die Tea Party-Kandidaten weniger erfolgreich. Doch dass die extremsten Kandidaten den Einzug in den Senat verpasst haben, könnte der republikanischen Führung gelegen kommen, denn ein Sieg dieser Kandidaten hätte das politische Leben auch für die republikanische Führung schwieriger gemacht.
Peter Vögerli aus Washington. Die Republikaner können sich also über ihren großen Sieg freuen. Doch nicht überall ist es ihnen gelungen, den Demokraten ihre Sitze abzujagen. So auch in Nevada. Ausgerechnet dort, wo sie dem demokratischen Fraktionschef, Senator Harry Reid, eine Niederlage bereiten wollten. Aus Las Vegas, Max Ackermann.
Selbstbewusst hatten die Nevada-Republikaner für die Wahlnacht zur Siegesparty eingeladen. Im prächtigen Ballsaal des Palazzo Casinos von Las Vegas spielte denn auch die Musik. Doch so richtig gefeiert wurde ein paar Hotels weiter südlich.
Today Nevada chose hope over fear.
Harry Reid hat es am Schluss doch wieder geschafft. Er ist Präsident Obamas wichtigster Verbündeter im Senat und wohl auch deswegen der Lieblingsfeind der Konservativen zu Hause in Nevada.
Harry Reid is the worst senator that America's ever had, and it's unfortunate that he's in office again.
Der schlechteste Senator des ganzen Landes für eine weitere Amtsperiode gewählt. Wirklich unglücklich, meint dieser junge Mann, und sein Kollege will es noch gar nicht wahrhaben.
Every pollster in the country had him down this morning.
Am Morgen noch hätten sämtliche Umfragen Reid eine Niederlage prophezeit und jetzt sei plötzlich alles anders, da könne doch etwas nicht stimmen.
I don't think it's right.
Dass die Republikaner in Nevada den Demokraten einen Sitz im Repräsentantenhaus abjagen konnten und in anderen Staaten zum Teil spektakuläre Erfolge erzielten, ist für die meisten hier nur ein schwacher Trost.
That helps a little bit, but it doesn't help Nevada a whole lot. We needed Harry Reid out of here.
Dass Herr Reid 6 weitere Jahre Senator bleiben kann, hat auch mit seiner Gegenkandidatin zu tun. Sharon Angle ist eine besonders radikale Vertreterin der sogenannten Tea Party-Bewegung. Für sie ist fast alles Teufelszeug, was von der Zentralregierung in Washington kommt. Und sie hat in den parteiinternen Vorwahlen gemäßigtere Republikaner geschlagen, die bessere Chancen gegen Reid gehabt hätten. Dennoch wollen die Tea Party-Leute nicht von einem taktischen Fehler sprechen.
I think that the Tea Party movement is more of important to me.
Die Bewegung sei wichtiger als die Republikanische Partei, meint ein Tea Party-Aktivist. Lieber ein paar wenige, echte Konservative im Parlament, als viele Gemäßigte. Das führe schlussendlich zum Ziel, zu einer Regierung nämlich aus dem Volk und für das Volk. Wenn das innerhalb der Republikanischen Partei gelinge, umso besser, sonst halt vielleicht auf eigene Faust.
And I do see a rise of maybe a third party. You can see that there's a common thread among all Americans that they want something else.
Es war viel die Rede gestern von einer dritten Partei außerhalb von Demokraten und Republikanern. Und Sharon Angle, die unterlegene Senatskandidatin, wäre dafür wohl zu haben. Sie könne trotz Niederlage immer noch lachen, weil sie wisse, dass die USA ein auserwähltes Land seien.
I want you to see that I'm still smiling. And it's because I still believe in American exceptionalism.
Damit sprach sie den Anwesenden aus dem Herzen, und so konnten sich zum Schluss doch wieder alle am Sieg des konservativen Amerika freuen, auch wenn Nevada dazu nicht so viel wie erhofft beitragen konnte.
Max Ackermann. Zur neuen Ausgangslage in den USA dann auch das Tagesgespräch um 13 Uhr. Seit gestern halten sie Griechenland und Europa in Atem mit ihren Paketbomben. In Athen wird sämtliche Luftfracht zurückgehalten und von der Polizei kontrolliert. Wer ist die Terrorgruppe eigentlich und welche Ziele verfolgt sie mit ihren Anschlägen? Werner van Gent aus Athen.
Es beginnt schon beim Namen: Verschwörung des Kerns des Feuers. Wer sich freiwillig Verschwörung nennt, hat schon Abschied genommen von vielem, was in der Gesellschaft an Werten und Gesetzen vorhanden ist. In der griechischen Öffentlichkeit beschreibt man die Gruppe inzwischen als dritte Generation des griechischen Terrors. Die erste Generation war der 17. November, eine kleine Gruppe von Männern und Frauen mit durchwegs gutbürgerlichem Hintergrund, die über 30 Jahre lang Griechenland mit gezielten Morden in Atem gehalten hatte. Nach der Zerschlagung dieser Gruppe kam eine zweite Generation, die vor allem die Polizei im Visier hatte und dabei auch eng mit dem organisierten Verbrechen zusammenspannte. Gefährlich und skrupellos ist diese Generation, deren Gruppe des revolutionären Kampfes noch nicht vollständig zerschlagen ist. Ganz anders das Profil der dritten Generation, die nun in Erscheinung getreten ist. Zwischen 22 und 30 Jahre alt sind ihre Mitglieder, groß geworden sind sie im Umkreis der autonomen Bewegung in Athen. Die Organisation der Gruppe zeugt von einer gewissen Naivität. Das Zentrum der Verschwörung hat die Polizei deshalb auch relativ schnell ausfindig machen können. Die dort gefundenen Beweise gegen die zwei festgenommenen und gegen die fünf zur Festnahme ausgeschriebenen mutmaßlichen Mitglieder sind erdrückend. Ihre Ziele bleiben verworren. Sie wollen nicht unbedingt töten, auch nicht, wie im Falle des 17. November, ihre eigenen ideologischen Vorstellungen durchsetzen. Sie wollen vor allem ihre Ablehnung demonstrieren. Die Paketbomben waren Ausdruck einer heftigen und blinden Wut auf einer sich immer weiter globalisierenden Gesellschaft, von der sie sich verraten, schlecht behandelt oder sonst wie benachteiligt fühlen. So gesehen ist die dritte Generation die Fortsetzung des Gewaltausbruches vor 2 Jahren. Damals hatte ein Polizist einen 14-jährigen Jungen erschossen, 10 Tage lang brannten in Athen Geschäfte und Banken. Dass der Polizist inzwischen zu lebenslänglich verurteilt worden ist, das hat auf die dritte Generation keinen Eindruck hinterlassen.
Werner van Gent. In Bagdad ist der Horror zurück. Quer durch die irakische Hauptstadt zogen die Terroristen gestern Abend eine blutige Spur. Unsere Korrespondentin Irin Meyer kennt die Stadt und hat Kontakte zu den Einwohnern von Bagdad. Ich fragte sie darum, wie geht es den Leuten angesichts dieser Rückkehr der Gewalt?
So direkt wage ich die Frage, den Bekannten in Bagdad gar nicht mehr zu stellen angesichts dieser neuen Gewalt. Man kommt in Verlegenheit. Was man aber spürt im Austausch und im Gespräch seit Monaten, ist eine sehr tiefe, eine anhaltende Resignation, manchmal auch Wortlosigkeit. Die Menschen fühlen sich total verlassen und schutzlos und verfolgt. Das spürt man jetzt bei den Christen sehr stark nach dem Anschlag der Geiselnahme in der Kathedrale am letzten Sonntag. Bagdad ist eine Stadt, die strotzt vor Checkpoints, vor Mauern. Es gibt immer und überall Kontrollen. Das heißt, die Bewegungsfreiheit der normalen Einwohner ist extrem eingeschränkt. Und dann fragen sich diese Einwohner natürlich, wie ist es denn möglich, dass sich Terroristen, Täter offenbar ziemlich gut bewegen können mit Sprengstoff, mit Autobomben, mit Granaten quer durch die ganze Stadt? Wer sind diese Täter? Diese Fragen stellen sich die Leute heute sehr.
Sie sagen, die Menschen fragen sich, wer hinter den Anschlägen steht. Also für uns hier scheint klar, dass dies die Al-Qaida ist. Sieht man das denn in Bagdad anders?
Die irakische Bevölkerung hat den Begriff Al-Qaida in den letzten Jahren und Monaten so oft gehört, sie hat ihn aber nie definiert bekommen. Der Begriff Al-Qaida überzeugt die Leute von Bagdad nicht mehr oder nicht mehr so leicht hin. Für viele ist er eine Worthülse, mit der alles erklärt werden soll. Sie wissen aber nicht, wer die Al-Qaida wirklich ist. In ihrem Land gibt es so viele Kräfte, die auf Gewalt setzen. Es gibt Milizen, die verbunden sind mit hohen Politikern oder von denen sogar gesteuert werden. Es gibt ausländischen Terror, es gibt inländischen Aufstand, es gibt Besatzer, es gibt gewöhnliche Kriminelle. Das Ganze ist ein so verworrenes und undurchsichtiges Netz, dass man sieht da nicht durch als normaler Bürger in Bagdad. Und mir scheint, die Einwohner von Bagdad bringen auch Theorie und Praxis nicht mehr zusammen. Denn die amerikanischen Offiziellen und die irakischen Behörden behaupten seit Monaten, sie hätten die Al-Qaida vernichtend geschlagen oder sie sei weitgehend vertrieben worden. Und dann ist diese Al-Qaida wieder fähig zu solchen Anschlägen wie in den letzten 5 Tagen und das ist ein Widerspruch in sich.
Was macht denn die Regierung angesichts dieser Gewalteskalation jetzt?
Welche Regierung, muss man zurückfragen, denn der Irak hat eigentlich gar keine Regierung. Vor 8 Monaten wurde gewählt. Es gibt heute nur noch den umstrittenen schiitischen Premierminister, einen Interimspremierminister, Nouri al-Maliki, der die Macht um keinen Preis abgeben will. Er ist eigentlich als Regierungschef verantwortlich für die Sicherheit der Bürger, aber offenbar hält ihn der Machtkampf mit seinen Rivalen weitgehend von seinen Pflichten ab. Dann gäbe es da auch noch das Parlament, aber das hat mit der Realität der Bürger auch nicht viel zu tun. Man sagt in Bagdad, 4/5 der gewählten Parlamentarier lebten die meiste Zeit im sicheren Ausland, also in den USA, in Jordanien oder irgendwo, nur nicht in Bagdad.
Das waren Einschätzungen unserer Korrespondentin Irene Meyer. Lange Zeit war die Migros vom Umsatz her die klare Nummer 1 im Schweizer Detailhandel und Coop die ewige Nummer 2. Seit heute ist dies anders, denn Coop übernimmt die Transgourmet-Gruppe, ein Unternehmen, das im Lebensmittelgroßhandel tätig ist. Mit dieser Übernahme wird Coop auf einen Schlag um einen Drittel größer und ist fortan ein europäisches Unternehmen. Was, so heißt es, letztlich auch der Kundschaft zugutekommen solle. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Mit diesem Satz ändert sich die Hackordnung im Schweizer Detailhandel.
Wir werden per Januar 2011 100% der Transgourmet-Gruppe übernehmen,
sagte Coop-Chef Hans-Uli Losli heute Vormittag an einer eilig einberufenen Medienkonferenz. Mit der Übernahme von Transgourmet macht die Coop-Gruppe nun mehr Umsatz als die Migros. Seit 2005 ist Transgourmet eine gemeinsame Firma von Coop und dem deutschen Detailhändler Rewe. Nun steigt Rewe aus, dass sich die Deutschen auf die Supermärkte konzentrieren wollen. Coop übernimmt die Firma, die einen Umsatz von 8 Milliarden Franken erzielt, ganz. Transgourmet betreibt in Deutschland, Frankreich, in der Schweiz und in verschiedenen osteuropäischen Ländern sogenannte Cash-and-Carry-Märkte, also Läden, in denen die Restaurants einkaufen. Der zweite Bereich von Transgourmet ist die direkte Belieferung von Kantinen, Hotels, Restaurants sowie Bäckereien. Für Coop-Chef Hans-Uli Losli ist es nicht wichtig, dass Coop nun die neue Nummer 1 sei, sondern Folgendes.
Für die Coop in der Schweiz bedeutet das, dass wir nicht allein vom Schweizer Geschäft eine Abhängigkeit haben, sondern uns rüsten auch über andere Märkte, weil das Wachstum in der Schweiz, das ist begrenzt.
Mit dem Kauf von Transgourmet wird Coop zu einem internationalen Unternehmen, ganz im Gegensatz zur Migros, die sich auf den Schweizer Markt beschränkt. Zudem bekommt Coop nun ein zweites Standbein neben dem Detailhandel und erst noch ein zukunftsgerichtetes, denn die Außerhausverpflegung wird zunehmend wichtiger. Für die Coop-Kunden in der Schweiz ändert sich mit dem heutigen Tag vorerst nichts. Doch langfristig profitiere der Kunde von der Expansion, sagt Coop-Chef Hans-Uli Losli.
Weil letztlich, oder, fügt das dazu, dass wir auch leistungsfähiger werden, produktiver werden und der Kunde spürt das in den Leistungen und in den Preisen.
Über den Kaufpreis von Transgourmet schweigt sich der Coop-Chef aus. Man bezahle aber die Übernahme aus eigenen Mitteln.
Heute Abend spielt in den Tennis Swiss Indoors in Basel wieder Roger Federer, der umjubelte Star. Selbst seine Gegner, heute der Serbe Janko Tipsarevic, spielen da nur eine Nebenrolle. Denn Federer hat in Basel einmal klein angefangen, als Balljunge. So wie die Kinder, die heute den Stars die Bälle zuwerfen. Patrick zum Beispiel. Eine Reportage von Roman Mezzasalma.
Der gelbe Filzball ist pfeilschnell, trifft die Linie gerade noch. Die Zuschauer atmen auf, die Spieler atmen durch. Patrick sprintet los, er duckt sich, greift sich den Ball, rennt wieder zurück in seine Ecke. Patrick, der Balljunge, ist dann aktiv, wenn das Spiel ruht.
Du musst halt gut rollen, werfen können und kurze, schnelle Sprints machen.
Das kann er, der 13-jährige Patrick. Und deshalb wird er auch ausgewählt. Über 100 Ballkinder haben sich beworben, 54 Mädchen und Knaben haben es geschafft. In einer Sportgarderobe in den Katakomben der St. Jakobshalle gibt Ballkinderbetreuer Klaus Vierenbach 10 seiner Schützlinge letzte Anweisungen.
Am Netz bleibt ihr stehen, dann macht der Schiedsrichter die Wahl. Ihr drüllt euch bitte um, wenn Spieler die Wahl haben, sodass ihr die Spieler anschaut. Dann stehen wir beim Einspieler am Netz. Haben wir dort 12 Fragen?
Also egal, erst die 3 Balken, wenn der Münzwurf gefallen ist.
Ja. Patrick, der 13-Jährige, ist schon zum dritten Mal dabei. Gibt sich cool, weiß, was zu tun ist. Außer es spielt einer.
Roger Federer. Es ist halt was anderes, weil es ist halt dein Idol und dann ist man halt mordsnervös und weiß eigentlich gar nicht mehr, was man machen muss. Ja, und ging aber dann alles gut. Zum Glück.
Bei Roger versagen Patrick die Nerven. Wegen Roger, dem Spieler. Und vor allem wegen Roger, dem Balljungen. Sicher dem berühmtesten, den es je gab. Die Beziehung zwischen den Ballkindern und Roger ist eine gegenseitige. Olivier Hosner, verantwortlich für Schiedsrichter, Linienrichter und eben Ballkinder, erzählt.
Ja, ich denke eben für Roger ist es halt auch noch was unglaublich Spezielles in Basel mit den Ballkindern. Vor 3-4 Jahren hat er eigentlich ein Poster machen lassen mit einem Bild von sich. Und da hat er dann draufgeschrieben, denkt immer daran, ich bin einer von euch. Er kommt jedes Jahr zu den Ballkindern dann und übergibt dann eigentlich diese Poster dem Ballkind. Und der kann das ein Jahr dann nachher behalten und bringt es dann zum nächsten Turnier wieder zurück.
Schichtwechsel bei den Ballkindern. Das Publikum klatscht Beifall. In einer Kolonne rennt das neue Sextett auf den Platz. Verteilt sich 4 in jeder Ecke, 2 vorne am Netz.
Ja, am Netz ist halt schwer. Also du musst halt am meisten rennen und am meisten gucken, wo die Bälle hin sind. Und in der Pause musst du halt am Netz auf den Spieler achten. Wenn er was zu trinken will oder so, musst du es ihm holen. Also alles, was der Spieler halt will.
Wen sich Patrick als Sieger wünscht, ist klar. Seine braunen Augen leuchten, wenn er erzählt, wie Roger Federer vor 2 Jahren gewonnen hat.
Also er hat das Turnier gewonnen und dann kam er halt nach seinem Sieg zu uns rein mit 2 Tabletts voll Pizza. Und dann hat er sich hingesetzt und hat einfach, als ob er nichts Besonderes wäre, hat einfach die Pizza verteilt. Und wir durften einfach mit ihm essen und danach hat er uns noch Autogramme gegeben.
Auf Pizza und Autogramm hofft Patrick auch dieses Jahr. Eine Medaille, überreicht an der Siegerehrung von den Finalisten, ist ihm bereits sicher. Und dann hat er noch einen Traum.
Ja, auch mal Tennisprofi zu werden.
In diesem Traum ist es Patrick, der Tennisprofi, der durchatmet. Das Ballmädchen sprintet los, greift sich den Ball, rennt zurück in die Ecke. Patrick, der Spieler, wird dann aktiv, wenn das Ballmädchen wieder ruht.
Die Reportage von Roman Metzer-Salma.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.